Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 des Podcasts Menschenglück. Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt sind wir beide. Wir sprechen über das Thema, ja, wie wird denn eigentlich ein Mensch glücklich? Welche Wege zum Glück gibt es? Und einige Folgen haben wir schon darüber gesprochen. Heute geht es um ein Thema, über das wir schon auch mal gesprochen haben, aber jetzt nochmal eine andere Facette. Es geht um Stille. Wir haben schon mal über die Orte der Stille gesprochen mit Frank Paulun. Das war Folge 7. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Jetzt sprechen wir über Räume der Stille. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und Anke wird ein bisschen was erzählen können aus ganz vielen Reisen zu ganz besonderen Orten. Ich möchte aber vorher, Anke, nochmal an die letzte Folge anknüpfen. Mhm. Folge 10, Loslassen. Da hatten wir unseren Gast Michael. Und der hat ja so ganz toll berichtet, wie so seine Reise war. Ne? Als er dich kennengelernt hat, er war orientierungslos und jetzt wirkte er total glücklich am Ende. Mhm. Da wollte ich nämlich dich noch fragen, was mir eingefallen ist. Wie glücklich macht dich das denn eigentlich, sowas dann zu sehen? Weil das ist ja deine Arbeit. Ne?
Ja, das stimmt.
Und am Ende dann so ein Ergebnis zu haben, was macht das denn auch mit dir? Also das ist immer so eine Frage, die man immer so stellt, was macht das mit einem? Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch eine gewisse Form von Zufriedenheit vielleicht in dir ist. Ist das
so? Ja, das ist so meine Seelennahrung ja auch ein Stück weit. Ne? Und das Geschenk ist dann immer, diese Wandlung begleiten zu dürfen. Mhm. Und das ist ja auch schon ein Geschenk, finde ich, dass mich jemand so tief in sich hinein, also so tief an sich heranlässt. Das ist schon, finde ich, immer so ein Riesenvertrauensgeschenk. Und dann in die Wandlung zu gehen und zu sehen, wie das Wesen sich entfaltet. Das ist ja jedes Mal so ein Wunder, das, was wir sind, das wir mitbekommen haben, das ist ja das Selbst, das Sein oder unser Wesen, das, was wir einfach mitbekommen haben, dass sich das entfalten kann. Mhm. Oh, das ist so schön, ne? Und das ist jedes Mal wirklich, das nährt mich so sehr, dass ich diesen Job ja jetzt schon über 20 Jahre mache, ne? Ja. Seit 96 coache ich Menschen.
Ja, du also hilfst, schon richtig lange, hilfst Menschen im Prinzip ja auch, ne? Das ist ja wirklich so, in deren ja, schlimmsten Zeiten sozusagen kommen sie eigentlich zu dir.
Oft, ja.
Oft, ne?
Und nicht dann, immer, aber schon.
Genau, und du zeigst zumindest einen Weg, wie es rausgehen kann, in Richtung schönere Zeiten dann auf jeden Fall. Ja, das war mir noch so im Kopf, das wollte ich dich nochmal fragen. Infos findet ihr natürlich auch auf Ankes Seite, wenn ihr da selber auch mal Interesse habt, dann guckt da gerne mal rein. Und jetzt im Podcast, gerade schon angedeutet, geht es um Räume der Stille. Mhm. Stille auch ganz wichtig, um mal so ein bisschen in sich selbst reinzuhorchen, um sich auch die Chance zu geben, mal auf seine eigenen Stimmen zu hören und nicht nur die vielen tausend Stimmen im Kopf zu haben, die einen so im Alltag beschäftigen. Und du hast einige Orte der Stille oder Räume der Stille auch kennengelernt. Mhm. Drei ganz besondere. Ich würde sagen, wir gucken mal auf den ersten. Es geht um den Berg Sinai. Ich glaube, viele gerade religiöse Menschen kennen diesen Berg. Ist, glaube ich, auch in der Bibel sehr präsent. Mhm. Und du warst da.
Ja, ich bin da hochgewandert und dachte so, wie ist das? Wie ist das da oben empfangen worden? Ja? Mhm. Wie ist das gewesen, die 10 Gebote zu empfangen und dann runterzugehen und zu sehen, dass die so schnell eigentlich den Glauben verlieren? Ja, und auf jeden Fall bin ich da hochgewandert und es war leicht, würde ich sagen. Und ich war erstaunt, wie viele Stufen es gibt. Und dachte, ach, guck mal, hier müssen ja viele Menschen hochgegangen sein, ja, so. Und wie war das wohl für Moses damals? Gab es da auch schon Stufen? Und solche Sachen habe ich mich halt gefragt, ja, so. Und und dann waren wir da oben und die Menschen gingen alle und wir hatten unsere Schlafsäcke mit und sind da geblieben, also mein damaliger Partner und ich. Und dann ging ja die Sonne unter. Dann sind eigentlich alle weggegangen. Ich weiß gar nicht mehr, ob da überhaupt noch andere waren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber das weiß ich nicht mehr genau. Und dann fing es an, grauenhaft kalt zu werden. Oh. Und ich weiß, dass ich wirklich gedacht habe, ich überlebe das nicht. Das ist mir hier einfach zu kalt und ich kann ja nicht weg. Dann haben wir uns immer so aneinander geschmiegt, ja, in diesen Schlafsäcken, in diesen Daunensäcken und der Wind und diese Kälte. Und dann kam irgendwann der Moment in mir, ich kann das ja jetzt nicht ändern, ich kann hier jetzt nicht runtergehen, weil es ist Nacht, hier ist kein Licht. Und akzeptiere das jetzt einfach, wie es ist. Und dann kam so ein richtiger Gamechanger. Dann war das wirklich so Annahme, ja, totale Annahme dessen, was ist. Und in mir war plötzlich so eine Öffnung da für das, was da ist. Und dann war ja dieses Firmament, dieser unendlich weite Himmel, und da war nichts, was einen ablenkt. Da war ja kein Licht um uns rum, ja. Und das erinnere ich, diese Erfahrung von diesem Sternenhimmel als unendliche Weite.
Ist das der stille Moment in dem Fall oder hast du Stille da auch noch anders erfahren? Du hast gerade gesagt, da waren ja gar nicht mehr so viele Leute eigentlich, dementsprechend auch kein Trubel.
Genau.
Also ja. ein stiller Ort, ein, ja, oder ein, ja, wie sagt man, ein Ort, an dem man selbst zur Ruhe kommt vielleicht.
Ja, Stille wird ja oft so als das Nicht-Vorhandensein von Lärm definiert. Ja? Und die Geräusche sind einfach nicht mehr vorhanden. Und so war das. Ja? Und Stille erlaubt uns ja, das schenkt uns so Zeit und Raum für alles, was wir im Kopf und im Herzen tragen. Und je länger ich mich der Stille, ich mich in Stille begebe, desto gründlicher oder tiefer sinke ich ja in dieses Innere hinein. Und das war ja jetzt nur eine Nacht und ich war ja auch sehr jung. Und ich weiß aber noch genau, wir sind dann diesen Berg runter. Erstmal dieses Erwachen morgens. Ja. Das war in der Wüste da, das war ja Hammer. Da den Sonnenaufgang zu erleben, also das war so diese offene Weite. Das war genau das ist für mich der Inbegriff von offener Weite. Und auch dieses Karge, ich habe das schon mal im Himalaya gehabt, da war ich auch pilgern, Muktinath, das war so 4.500 Höhenmeter, also da waren war so ein Pilgerort. Und da war das so voll. Das war halt ein bekannter Pilgerort, ja, und irgendwie und in der Nähe dann zu übernachten und so. Aber da war ja nichts. Das war sehr besonders. Und das Runtergehen, da weiß ich noch, dass wir dann in Kairo waren, irgendwie einen Tag danach und losfliegen mussten, zurückfliegen mussten. Und unsere Waden bei jeder, also so, da gibt es ja diese Bürgersteige, die sind so ein bisschen höher manchmal. Und dann die Waden so, und dann haben wir immer so geschrien, weil wir so einen Muskelkater von diesem Stufensteigen hatten. Ja? Also runtersteigen war, glaube ich, so viel heftiger als das Hochsteigen. So, ne? Und das ist auch so lustig, finde ich. Dann bist du da in dieser Stille und trägst irgendwie so Schmerzen über sowas mit, wo ich dachte, was hat Moses da gemacht? Ne? So, und dann gibt es ja auch so ein Kloster in der mittleren Ebene. Da kannst du da zum Teil auch übernachten, glaube ich. Also damals wussten wir das gar nicht, dass es das gibt, aber wir hätten das gerne gemacht, aber wir waren ja jetzt oben auf dem Berg. Und das fand ich auch so beeindruckend, dass ich dachte, wow, guck mal, hier gibt es ein Kloster und ist ja auch toll. Und damals habe ich so stille Orte ja gar nicht gekannt. Also das war jetzt nicht so, dass ich damit groß geworden bin, ne? Also klösterlich aufgewachsen oder irgendwie sowas, sondern das war total fremd für mich. Und ich fand das aber anziehend, so würde ich das sagen.
Ja, und du musstest noch nicht mal die schweren Steintafeln schleppen, mit den 10 Geboten, wie Moses damals. Trotzdem Wadenschmerzen.
Ja.
Aber wir haben auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, über das Thema Ausstrahlung. Und ich kann mir vorstellen, bei so einem biblischen Berg wirklich, mit so einer Geschichte, dass der Ort auch automatisch vielleicht was mit dem macht. War das so? Also dass du das Gefühl hast, boah, hier ist gerade ja irgendwie auch Weltgeschichte oder... Ja, weiß nicht, nur eine Ausstrahlung zu spüren. War
ja,
das so?
Ja, genau, das war so. Und ich bin ja christlich erzogen worden, ich bin evangelisch aufgewachsen und mein Vater war Atheist. Also wir durften uns sehr frei so mit unserem Glauben auseinandersetzen. Meine Mutter im Kirchenvorstand, er Atheist, und das fand ich irgendwie gut. Ja, so. Und ich habe viel so ehrenamtlich in der Kirche gemacht, bin viel mit der Kirche verreist als Kind und habe so diese Werte, gut Mensch sein und Mitgefühl haben und an andere denken und sowas, das habe ich schon eingeatmet so als Kind, ja. Und das ist auch immer noch wichtig für mich. Also, dass ich so diese Werte auch gutheißen kann, immer noch. Aber ich habe mich natürlich mit Religion ganz anders auseinandergesetzt. Und damals war es so, dass das für mich so ein, wir sind ja zum Tauchen und für die Pyramiden und so nach Ägypten gefahren. Mhm. Und das hat sich einfach so ergeben auf dem Trip, weil die dann in Sharm el-Sheikh gesagt haben, ah ja, Mount Sinai, da kannst du oben pennen. Und wir so, ey, cool, wollen wir es nicht mal machen? Also so wie das so manchmal ist beim Reisen mit dem Rucksack, da lernst du den kennen und die kennen und so und dann machst du was, ja. Mhm. Und das war also gar nicht auf dem Plan, dass wir das machen. Und das fand ich eben auch so toll, dass uns das so geführt hat dahin, ja. Und dass diese Ausstrahlung von spirituellen Orten, die ist für mich sehr deutlich spürbar. Mhm. Ich glaube aber, dass es das bedarf einer Öffnung in der Seele. Sonst kann ich das gar nicht fühlen, diese Heiligkeit. Mhm. Also wenn ich bereit bin, mich dafür darauf einzulassen, dass da so ein Spirit ist, dann kann ich den auch wahrnehmen. Wenn ich aber sage, pff, hier ist nichts. Ich sehe sind doch nur Steine. Also dann habe ich ja auch was verschlossen, um das dahinter, hinter der Materie zu spüren, ja.
Das ist ein total blöder Vergleich, aber ich sehe da so viele Parallelen. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin im Olympiastadion. Das ist, ich meine, Fußball ist, sagt man ja auch, ist auch eine Religion, aber das war auch so ein aufgeladener Ort. Mhm. Ne, so viel passiert, man hat so oft vielleicht auch davon schon mal geträumt, boah, ich möchte mal hier zu irgendeinem Finale sein, mit meiner Mannschaft im besten Fall. Und dieses Jahr war das so. Oh. Und du kommst dann da rein in dieses Stadion und das ist ja auch riesengroß. Und ich habe mich so überwältigt gefühlt, weil ich dachte, boah, irgendwie kommt jetzt gerade so alles in mir hoch, was sich so die letzten 29 Jahre in mir so angestaut hat.
Wow.
Also im Fußballsinne ein heiliger Ort, ne, wenn man so möchte. Ja, ja. Aber weil man eben so viel damit verbindet und so emotional damit verbunden ist, ne, oder halt so aufgewachsen ist, ne, das ist ein besonderer Ort, weil da finden ganz tolle Spiele statt. Oder, ne, Fußball ist ja auch viel Emotion.
Ich glaube, dass vor allem diese Zugehörigkeit, die da spürbar ist, ne? Also diese Begeisterungsfähigkeit für das Gleiche. Also das, was euch bewegt, ist halt dieser Fußball.
Ja.
Und das zu spüren, dass Gleichgesinnte so nah bei einem sind und diese Energie, ja, die teilen wir so. Ne?
Das ist dieses,
wir sind zusammen, ja, so
diese Energie
und Gemeinschaft und so diese, und das sind halt auch Qualitäten letztendlich, die im Spirituellen ja von Bedeutung sind. Wenn ich mich zugehörig fühle zu Gott oder zum Allbewusstsein, dann ist es halt eine andere Ausrichtung vielleicht. Ne? Aber deshalb ist das ja auch ein Religionsersatz, Fußball, oder vielleicht wie eine Religion mittlerweile. Also das ist genau dieses Empfinden, glaube ich, von wir und von Gemeinschaft und dass es jemanden gibt, der mich auch versteht, also im Innersten, ja, diese Begeisterungsfähigkeit für das.
Ja, und es war so eine übergeordnete, also ein übergeordneter Zusammenhalt. Ne? Wir saßen jetzt auch nicht, also ich bin ja Leverkusen-Fan und wir saßen jetzt nicht bei den Leverkusen-Fans, sondern eher bei den Gegnern. Aber für die war das auch so toll. Man hat so viele schöne Gespräche gehabt, auch mit denen, obwohl wir eigentlich Gegner waren. Ja. Aber für die war das auch so toll. Die wollten auch immer schon mal da sein. Und das war so, das Spiel war fast schon egal. Also natürlich war das toll und so, aber für mich war das so ein ganz kleiner Randaspekt von dem Ganzen. Ne? Überhaupt mal da zu sein und dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, alle sind jetzt hier, für alle ist das ein ganz besonderer Tag. Ne?
Oh,
und
schön.
Das hast du wirklich in der ganzen Stadt den ganzen Tag gemerkt. Und deswegen meine ich das so mit Ausstrahlung. Irgendwie macht das was mit einem und nimmt einen emotional mit.
Ja, und bist du dann, du bist doch dann, also wenn ihr jetzt auch Gegner, ne? Also, aber es sind ja gar keine, das sind halt Menschen,
ja,
weißt du, die haben aber die gleiche Begeisterungsfähigkeit, ne? So.
Ja.
Und das finde ich auch so schön. Das ist ja auch so ein spiritueller Aspekt, dass du halt Andersartigkeit erlauben kannst, weil du dich nicht bedroht fühlst davon. Und das ist ja dann genau das Gleiche. Das ist halt die Wirkung ja auch ein Stück weit. Und ich meine, spiritueller Weg ist natürlich was anderes jetzt als Fußballspielen. Aber
klar,
im Grunde genommen übst du ja auch beim Fußballspielen und lernst verschiedene Techniken kennen. So wie auf dem spirituellen Weg lernst du halt durch Atemtechniken und Meditation deinen Geist zu schulen, dass du die Ich-Identität loslässt und einfach dich nicht mehr so festhältst an diesen Identifikationsmustern. Und beim Sport ist es halt, du identifizierst dich ja mit einzelnen Persönlichkeiten, die bestimmte Fertigkeiten haben und fühlst dich davon berührt, von dieser Fertigkeit, ja, von dieser Fähigkeit, etwas so zu meistern. Und ich glaube halt, dass dieser spirituelle Aspekt diesen U-Turn macht, bewusster, okay, was bin ich ohne das? Und das fehlt halt jetzt, sagen wir mal, beim Fußball, da fehlt ja dieser U-Turn zu dir selber und was bleibt in dir gerade oder was schwingt da und wenn du da dich weiterführen lässt, ja, dann kann es sein, dass du in Tor ins Bewusstsein gehst, also durchschreitest und darin bist. Das kann schon sein, ja. Begeisterungsfähigkeit ist eine Möglichkeit, tiefer in ein anderes Feld zu geraten, ne?
Na, guck mal.
Ja.
Also eins war es jedenfalls nicht, still. Das
kann ja, ich das glaube ich sagen. Auch. Genau, das apropos
alles
Thema.
Andere, genau. Ja, da wollen wir nochmal zurückkommen, weil ich hatte ja schon gerade groß angekündigt, dass es mehrere Orte für dich gab, Räume der Stille zu erleben. Auch gar nicht so weit weg von hier. Du bist regelmäßig mal in Münster. Mhm. Tatsächlich in einem Kloster?
Nee, das ist oder kein ist Kloster, das ist ein von der katholischen Kirche. Umgebautes alter Gutshof, Benediktshof heißt er, und ist katholisch ausgerichtet. Und die sind aber auch sehr, sehr offen für andere Dinge. Also der Leiter, der Christoph, der hat das, der hat auch viel Erfahrung gesammelt auf seinem spirituellen Weg und viel ausprobiert. Und die machen Arbeit mit Dürkheim-Methoden, nach Dürkheim-Methoden. Und der hat halt so Leibarbeit gemacht, das kannte ich auch schon. Und da wird so eine Art Hand aufgelegt und du wirst durch diese Energie, die dann da ins Fließen kommt, in das fühlende Erleben geführt und es kommt wieder was in Fluss in dir. So, das ist so diese Leibarbeit. Und die Resonanzen, die dann entstehen oder diese, du als begleitende Person gehst ja anders, du koregulierst neu, sagen wir mal so. Ganz schöne, feine Arbeit, ganz sanft. Und dann kann man eben malen, man kann Schwertarbeit machen, man kann mit Tonfeld arbeiten, also sowas, ja. Das ist so ein Aspekt dort. So, ich gehe da hin. Das heißt Zeit für mich da und dann gibt es ein paar Räume, da kann man dann wohnen und dann gibt es eine Gemeinschaftsküche und morgens sitzt man zusammen in Stille bei Zen-Meditation und dann hast du so eine Stunde am Tag was zu arbeiten und ansonsten hast du völlig freie Zeit und musst abends halt ruhig sein. So, ne? Das ist alles, was der Rahmen hergibt und das ist für mich so toll, weil ich eben nicht beten muss auf die Art und Weise oder irgendwie sowas und man muss auch nicht in die Meditation gehen, ja, so, das wird schon empfohlen, aber muss man nicht und in diesen 5 Tagen sind das normalerweise, wird man begleitet, da ist immer eine Person für die Gäste da. Ich mache das anders, ich gehe da in Stille hin, ich spreche nicht, ich bin zwar auch so ein Gast wie alle anderen, aber ich rede nicht mit denen.
Gar nicht? Also nicht mal ein Hallo?
Nein. Genau, also diese.
Das muss man aber auch erstmal durchziehen.
Ja, genau. Und ich bleibe aber 7 Tage meistens. Also so, ich bleibe dann eine Woche da. Und oft sind die ja dann schon abgereist und ich bin dann da häufig auch alleine. Das ist wunderbar. Und dieser Ort hat einen riesen Garten, alte Bäume. Also das ist eben für mich so ein Kraftort. Es gibt auch so einen Seelengarten. Ja, so. Und da erlauben die mir eben auch in Stille zu sein, also ich muss da eben nicht sprechen und die anderen werden dann, montags trifft man sich immer zum Anfang und dann erzählt man das, erzähle ich kurz, ja, jetzt gehe ich in Stille, so. Und das ist für mich eben ein Sammeln, ja, meiner Gedanken, was bewegt mein Herz, was bewegt mein Geist gerade, dann fängt das so an, diese Gedanken fließen, laufen lassen, dann wiederholen die sich und nach so 3 Tagen ungefähr verändert sich das. Und am 4. Tag beginnt es, dass das losgelassen werden kann. Also für mich vielleicht ein bisschen früher, weil ich das sehr trainiert habe, aber so normalerweise ist das so. Und dann entstehen eben Räume der Stille in mir. Ja, und dann sinkt es in mein Innerstes, in mein Wesen. Und das Wesen ist das, wie ich da bin. Das ist das reine Sein, so, ja, das Selbst. Da ist nichts verhaftet durch das Ego, durch das Müssen, Sollen, Wollen, weil ich habe ja eine Rahmenstruktur, ich kann mich ja selber ernähren da, also ich koche ja für mich alleine und bin so frei von Rhythmen, ich kann total meinen inneren Rhythmus leben, das liebe ich da total. Ja? Und dann bekomme ich Unterstützung durch die Natur. Das nährt mich immer. Und warum ist eigentlich Natur so heilsam? Ja? Warum gehen so viele Menschen so gerne in die Natur? Weil die Natur nichts von uns fordert. Die ist einfach da.
Ja, und der ist es auch relativ egal, wie es dir geht, was du machst und die ob du lebst nicht. Oder nicht.
Genau,
ja.
Die wertet nicht, die urteilt nicht, die ist einfach. Und sie kommt und geht. Also die, die Blätter, na, wenn ich im Frühling da bin, im Sommer, im Herbst, ist ja jedes Mal anders. Und so, das ist ein wichtiger Ort für mich geworden, weil ich wollte endlich mal einen Ort der Stille finden, wo ich nicht immer nach Indien oder sonst wohin reisen muss, ja, irgendwie. Und dann gab es noch einen besonderen Raum, der war in Indien, in Dehradun. Da habe ich mal eine Vipassana-Meditation gemacht.
Das heißt?
Ja, genau.
Vipassana?
Ja, Vipassana heißt, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Und die Tradition, die ich da lange Jahre praktiziert habe, ist nach Goenka. Das ist eben ein Mensch, der das in Gefängnisse gebracht hat. Und da gibt es ein beeindruckendes Video auch zu von dem. Und wie sehr die Menschen im Gefängnis dadurch Kraft gefunden haben. Ja, sehr. Und das hat mich so berührt. Ich habe den Goenka mal in Köln bei so einem Vortrag erlebt. Und da hat er so Ausschnitte aus diesem Film gezeigt. Und dann dachte ich, das mache ich, das mache ich. Ja, so. Das fand ich total super. Und naja, und dann bin ich nach Dehradun und habe da diese 10 Tage. Und am 11. Tag ist es so, dass man dann mit dem Begleiter da das Abschlussgespräch hat und dann wird man verabschiedet. Aber man ist 10 Tage dann in Stille.
Das heißt auch kein Telefon?
Genau.
Also kein Kontakt?
Das wird abgenommen, genau, das Handy wird abgenommen. Und da ist es eben sehr traditionell und eben streng. Männer und Frauen sind getrennt. Und ich hatte einen Raum mit einer Frau, ich glaube aus Kanada oder weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo die herkam. Auf jeden Fall durfte man ja keinen Augenkontakt haben. Also ich durfte die nie angucken, so dass ich ihr, dass unsere Augen sich berühren. Das war auch schon verboten und Schweigen sowieso. Und die hatte eine Blasenentzündung, weil das so kalt war da. Und dann war das so verschimmelt. Das war das letzte Seminar vor dem Wintereinbruch, der letzte Kurs sozusagen. Und die haben so 20 Kurse im Jahr da, ne? Und das war der letzte. Und dann war das auch wieder so kalt. Ich habe ja mit Kälte so ein Thema, ne? Und das war so, und die hat immer so, so gewimmert, so, und dann dachte ich, oh Gott. Und ich, und das war klar, wir dürfen uns nicht um die anderen kümmern, sondern die haben, wir, das gab viele Leute, also 4 Leute, die sich gekümmert haben auch noch, und die sollten auch angesprochen werden. Und das fiel mir so schwer, dieser Frau da nicht zu helfen, irgendwie zu hinzugehen und zu sagen, kann ich dir helfen? Oder irgendwie so. Also da, das war eigentlich die größte Herausforderung, das Schweigen. Also das fand ich jetzt eher schön, ja? Also das hat mich jetzt, das kannte ich jetzt auch schon, da hatte ich schon viel trainiert und geübt und so. Aber jetzt, ich hatte noch nie Vipassana 10 Tage gemacht, das war mein erstes Vipassana, aber so, das weiß ich noch, das ist mir unglaublich schwer gefallen, dieser Impuls von Mitgefühl, den nicht ausleben zu dürfen.
Also, aber ist das nicht manchmal auch in gewisser Form gruselig, wenn ich mir so überlege, okay, das sind jetzt alles fremde Leute an einem Ort. Ich meine, die verbindet zumindest irgendwie das Gleiche, die Sehnsucht nach Ruhe oder so einfach mal für sich zu sein. Aber dann eben, wie du sagst, man darf sich gar nicht so richtig begegnen und dann hört man auch noch so Geräusche. Man weiß nicht, wie geht's dem Menschen und was passiert hier. Also so ein bisschen hatte ich gerade so im Kopf, oh, das kann aber auch schnell gruselig werden, für die, die es nicht kennen zumindest.
Also ich bin damals mit einer Bekannten, mit der bin ich dann noch weitergefahren nach Sikkim, die hat abgebrochen nach 3 Tagen, oder nach 2 Tagen ist sie abgehauen. Oh. Die konnte das nicht aushalten, das war viel zu viel für die. Und da durfte ich auch nicht mit ihr sprechen oder irgendwie so, plötzlich war sie weg. Na, und dann dachte ich ja, okay, wir wollten danach nach Sikkim weiterfahren, ach, der wird schon wieder kommen und so, ne? Und genau so war es, ja. Aber das waren alles so, und also was mich halt so berührt hat, also du sitzt da ja 8 Stunden, 6.30 Uhr, glaube ich, ging es los, oder 4.30 Uhr, weiß ich nicht mehr genau. Und dann 2 Stunden sitzen, dann darfst du dich ein bisschen bewegen, kriegst ein bisschen Essen. Dann, also das geht ja immer sehr strukturiert davor und dann tut der Körper ja irgendwann wahnsinnig weh. Du darfst dich ja nicht bewegen. So, und das ist wirklich auch irgendwie so eine Art Folter, wenn der, wenn die Spucke dann da so runterkullert an der Seite oder so, ne? Also wenn du irgendwie so, und da ist es jetzt so gewesen, ich hatte gerade eine Knie-OP gehabt und ich durfte dann nach 2 Tagen oder so Kissen einsetzen. Aber es war wirklich sehr streng, ne? Es war sehr traditionell da. Und da hatte ich ja schon Glück, dass ich ein paar Kissen benutzen durfte. Ja. Aber Also Stuhl oder Boden, das war da. Und ich durfte auf den Stuhl und die meisten durften halt noch nicht mal auf den Stuhl sitzen. Ne? Also das war schon.
Ja, das muss man können. Ja, das ist nicht einfach nur Urlaub.
Nee, sondern das war wirklich
ein bisschen Arbeit.
Genau. Und was aber, also wenn ich in die Stille gehe, ne, schenke ich mir ja Zeit zum Schweigen. Mhm. Und damit kommen ja Antworten aus diesem Selbst heraus. Mhm. Und die nehme ich ja mit in meinen Alltag. Mhm. Und das, finde ich, ist so das Wertvolle, was danach eben aus dieser Zeit heraus, wenn der Geist so zur Ruhe kommt, dann muss ja auch abends Videos gucken von Uenka und Übungsanleitungen kriegst du dann per Video und so. Also das ist schon so sehr durchstrukturiert. Und dann kam eben irgendwann dieser Geist zur Ruhe, weil er immer, habe ich so gemerkt, das denke ich, habe ich schon mal gedacht, das habe ich auch schon mal gedacht. So, ne? Und dann dieser Moment, wo ich ganz in diese Stille eingesunken bin, wo ich eins wurde mit der Stille, das werde ich ja nie vergessen. Das war wirklich ein Erwachen. Mhm. Und danach bin ich zu meinem Guru gegangen in Rajasthan, also erst nach Sikkim und dann nachher nochmal nach Rajasthan zu meinem Lehrer und habe ihm gesagt, now I know we are the same. Mhm. Und dann hat er gelacht und meinte, very good, danke. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Echt?
Das war mein Meditationslehrer. Über 14 Jahre habe ich den begleitet und übersetzt in Deutschland und so und Indien. Und das, dann konnte ich irgendwie so, da wusste ich, jetzt bin ich mein eigener, also jetzt brauche ich keinen mehr, der mich da irgendwie führt oder mehr Impulse gibt in dem Sinne. Also ich kriege immer gerne Impulse, aber jetzt nicht in diesem klassischen Sinne von, ich hatte einen Guru. Ja, ich hatte ja wirklich die Meisterschaft sozusagen von ihm, die hat er mir ja vermittelt und das war für mich wichtig damals.
Ja, und ich glaube, ich sag mal, 99% der Bevölkerung kommen gar nicht in diesen Genuss, mal Stille richtig zu erleben, oder?
Ja,
also das ist ja, ne, sowas wie du machst, machen ja wirklich die wenigsten. Mhm. Es werden vielleicht mehr, ne, auch wir haben vorhin kurz mal drüber gesprochen, auch Klöster oder so werden beliebter, einfach mal alleine sein, für sich sein. Aber es ist trotzdem nur ein kleiner Bruchteil, ne? Weil sonst hast du machst Urlaub, aber das ist ja keine Stille, sondern bist irgendwo am Strand oder was auch immer. So richtig zur Stille und zur Ruhe finden, das ist, glaube ich, echt vielen nicht gegeben. Ne? Und ich glaube, da verpasst man was.
Ja, es ist eine große Herausforderung, weil du wirst ja komplett konfrontiert mit dem, was du denkst. Ja. Es ist nichts mehr da, was dich ablenkt. Das heißt, du hörst dir selber zu. Und das ist schon krass, was wir uns den ganzen Tag so erzählen. Ja? Also die Gedanken, die da so im Kopf sind, das sind ja in der Regel irgendwelche Glaubenssätze, die uns formen und prägen und an denen wir uns festhalten. Und plötzlich hörst du die und hörst du die und denkst, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ja, also so. Und dann fängst du an. Und das, also, und deshalb braucht es ja auch eine Begleitung. Du wirst in der Regel, wenn das gut gemacht ist, niemals alleine in Stille gelassen, weil das so eine große Herausforderung ist. Ja. Und ja, und das ist, wenn Leute so, ich bin ja sehr stille erfahren, also auf jeden Fall nicht sehr, aber ich bin stille erfahren, ja, und praktiziere das regelmäßig. Und für mich gibt es halt, das verändert, Stille verändert uns. Mhm. Jedes Mal komme ich anders geläutert, ja, auch daraus, weil das, was mich belastet hat, ist einmal wahrgenommen worden, aber so richtig bewusst. Du kannst ja nicht ausweichen.
Nee.
Und das ist schon anstrengend, ja. Also, weil dir selbst so tief zu begegnen, bedeutet, dass du alles von dir weißt. Und das wollen ja viele gar nicht wissen.
Einmal also, richtig aufräumen,
einmal richtig,
bis nichts mehr da ist.
Genau.
Bist du und die Wohnung quasi im Rotzustand,
ja,
ist in dir, ne?
Ja. Genau. Und das Schöne darin eben zum Strahlen bringst, ne? Genau. Das, wie wir einfach so sind.
Tja.
Und das heilt, glaube ich. Stille heilt.
Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort, weil wir tatsächlich schon wieder am Ende dieser Folge sind. Wir haben drei tolle Räume der Stille kennengelernt, deinerseits. Ein Raum meinerseits, der zwar nicht still ist, aber zumindest ein für mich heiliger Ort in diesem Jahr war. Ja, vielen Dank, Anke.
Ja.
Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal Stille wirklich erlebt oder Ruhe oder...
Oder Tipps für wunderbare Orte, wo man Stille gut erleben kann, dann schickt uns das gerne oder schreibt es in die Kommentare oder in den Kommentar von dieser Sendung.
Genau. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und die E-Mails könnt ihr natürlich auch immer gerne schreiben, info@fu-um.de. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und freuen uns drauf.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück. mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.